freuet euch, das Grab ist leer, er ist auferstanden. Dem Tode ist die Macht genommen, Jesus ist der Herr. Jesus ist der Herr. Der Gerhard Schnitter hat es mal, wie gesagt, vor 50 Jahren geschrieben. Und was ja das Schöne ist, dass er einen Schwerpunkt aufgreift, um den es heute auch gehen soll, nämlich diese Konsequenz. Was bringt denn die Auferstehung jetzt? Also eine ganze Reihe. Aber genau, der Tim hört mich jetzt auch schon wieder ab da hinten. Er hat gesagt, gerade ist es wichtig zu sagen, was bringt es im Blick, dass sein Sterben auch für unser Sterben, für unseren Tod, auch die Macht genommen hat. Und dem gehen wir einfach mal so ein bisschen nach. Und wenn ich jetzt sage, wir beginnen bei Adam und Eva, ist es keine Drohung. Wir werden pünktlich fertig. Aber wir beginnen trotzdem bei Adam und Eva. Weil da nimmt dieser Satz, dem Tod ist die Macht genommen, in gewisser Weise seinen Anfang, weil mit den beiden der Tod ja erst in die Welt kam. Also ganz am Anfang, Adam und Eva leben da im Paradies, ein wunderschöner Garten von Gott angelegt. Das Leben im Garten ist unvergänglich, Sterben ist überhaupt kein Thema. Allerdings stehen in diesem Garten zwei Bäume, die besonders sind. Zum einen der Baum des Lebens. Wer davon isst, hat ewiges Leben. Allerdings keine große Versuchung, wenn man das eh schon hat. Aber der zweite Baum, der Baum der Erkenntnis, der war interessant. Wer von diesen Früchten isst, der wird wissen, was gut und böse ist. Also leider nicht bloß wissen. Er kann anschließend auch Böses tun. Das ist so die Pointe, die dann noch dazukommt. Er kann Dinge tun, die Gott nicht gefallen, die gegen Gottes Ordnung sind. Der Mensch kann sündigen. Und das heißt, wer von dieser Frucht isst, der wird sterben. Und es geht dann so weiter und dann kommt diese Schlange, Teufel in Form der Schlange, und versucht die zwei zu überreden, und um von diesem Baum der Erkenntnis zu essen. Die Eva sagt zwar dann noch, ja, da war was mit Sterben. Die Schlange sagt, ach was, ihr werdet keineswegs sterben. Und am Ende essen Adam und Eva von dieser Frucht. Und sie spüren sehr schnell eine Auswirkung. Sie merken, dass sie nackt sind, heißt es, und schämen sich. Und zudem wissen sie also nun, was gut und böse ist. Aber scheinbar hat die Schlange in einer Sache recht gehabt. Sie sind nicht tot umgefallen. Ne? Adam und Eva bekamen aber nur Stunden später, stelle ich mir vor, die ganze Konsequenz der Tat zu spüren, denn es hat sich im Grunde alles verschlechtert durch diesen Sündenfall. Gott hat es bemerkt. Gott hat es bemerkt, dass sich da was verändert hat. Sie müssen das Paradies verlassen, auch um zu verhindern, dass sie jetzt noch vom Baum des Lebens essen und dann ewig sozusagen in ihrer Sündhaftigkeit da weiterleben. Also die größte Folge ist, Mensch ist getrennt von Gott. Adam und Eva müssen das Paradies verlassen, denn Sünde und Gott passen nicht zusammen. Gibt dann auch noch so ein paar praktische Konsequenzen, unter denen wir bis heute auch noch leiden. Also Arbeit wird Mühe machen. Also, das weiß jeder, ne? Arbeit macht Mühe. Besonders erwähnt ist auch, dass die Frauen bei der Geburt viele Schmerzen haben werden. Und Adam und Eva sind auch in gleicher Weise eins mit der Schöpfung, wie sie es bis dahin waren. Und sie werden doch sterben. Auch wenn es bei Adam und Eva noch circa 600 Jahre dauert, aber sie werden sterben. Und das sind so mal die Auswirkungen vom Sündenfall, wo wir alle drunter leiden. Wir sind getrennt von Gott. Nehmen wir es so zusammen wie damals im Paradies. Der Alltag ist für jeden von uns eine Herausforderung und jeder, kann da jetzt leider keine Ausnahmen machen, muss sterben. Ohne Ausnahme. Und von Adam und Eva machen wir jetzt gleich einen kleinen Sprung bis zum Paulus. Bis zum Paulus. Der sagt nämlich in Römer 6, die Sünde wird mit dem Tod bezahlt. So sieht es also aus. Dass wir wissen, was gut und böse ist, hat seinen Preis. Wir können sündigen, sind damit Sünder und es bringt eines Tages den Tod mit sich. Das ist ja echt ein breites Thema irgendwie, weil es dann doch wieder nicht alle, wie soll man sagen, im gleichen Umfeld oder so betrifft. Also mein Vater, der durfte mit 83 friedlich einschlafen, völlig überraschend. Am nächsten Tag kam ein Anruf, du, der Vater ist verstorben. Das hat nicht mal das Heim bemerkt, sonst hätten die ja angerufen, ob man da nochmal kommen will. Na, einfach morgens friedlich im Bett gelegen. eigentlich ein schöner Ausgang aus diesem Leben. Aber es gibt ja ganz andere Fälle, wo man sagt, sehr unbarmherzig, wir haben vorher bei Matthias und diesen Berichten aus Mosambik gehört. Aber das gibt es ja auch bei uns tragische Todesfälle. Ein Kind stirbt, weil es irgendwie in einen ungesicherten Gartenteich fällt und keiner hat es bemerkt. Oder ein Unfall reißt einen jungen Mann aus dem Leben. Oder eine Krebserkrankung nimmt eine Mutter und Vater einer Familie plötzlich weg. Der Tod ist nicht immer sanft und gnädig. Er kann auch ganz anders sein, unbarmherzig und tragisch. Und umso mehr lohnt sich ja ein Blick auf diese Frage, was heißt denn dann? Was heißt es denn dann? Dem Tod ist die Macht genommen bzw. überwunden. In der Bibel gibt es drei Ebenen zum Begriff Tod. Zum einen also das menschliche Sterben, das ist so die Basic. Wer menschlich stirbt, der ist dann einfach tot. Das zweite geht es um einen geistlichen Tod. Zu sagen, okay, es gibt biblisch gesehen zwei Zustände, entweder man lebt mit Gott oder man lebt ohne Gott. Und dann heißt es, der ohne Gott lebt, der ist geistlich tot. Und das ist sozusagen die Voreinstellung ins Leben. Also wir kommen alle so auf die Welt zunächst, wir leben ohne Gott. Und es kann aber dazu kommen, dass jemand sagt, ja, ich habe es jetzt kapiert, ich komme gleich noch drauf und lebe jetzt mit Gott, geistlich lebendig. Also der zweite Tod ist der geistliche Tod und in der Bibel gibt es noch einen dritten Tod, hier geschrieben ewiger Tod. Also wenn wir dann irdisch aus dem Leben gehen, ist ja nicht einfach alles aus, wie sich so manche vorstellen, nach biblischer Vorstellung geht das ewige Leben weiter und zwar für alle. Aber eben, sagt die Bibel, die einen leben da mit Jesus, das haben wir in dem Eingangslied schön gehört, im Paradies wieder, im goldenen Jerusalem, wo die Dinge in Ordnung sind, wo alles wieder paradiesisch ist. Und die anderen eben in einer gottlosen Umgebung, also sehr unattraktiv. Also das sind so diese drei Dinge, die die Bibel beschreibt, wenn es um das Stichwort Tod geht. Das irdische Sterben, den geistlichen Tod und den ewigen Tod. Und hier ist es nun natürlich interessant und wichtig zu sagen, super, freut euch, das Grab ist leer, er ist auferstanden. Wir haben gesagt, so das Sterben nimmt so bei Adam und Eva den Anfang. Und nun kommt sozusagen als zweite Linie, die das durchbricht, die Auferstehung dazu. Dem Tode ist die Macht genommen. Und dann darf man natürlich schon fragen, wenn dem Tode die Macht genommen ist, welchem Tod ist denn die Macht genommen? Wahrscheinlich sagen alle, ich weiß es, dem irdischen Sterben nicht, also sterben werden wir alle. Aber dem Tode ist die Macht genommen, dem geistlichen Tod, der Trennung von Gott, die seit dem Paradies insgesamt vorherrscht und auch im Blick auf den ewigen Tod, auch dem ist die Macht genommen. Und das ist ja wirklich auch unendlich viel wert. Jesus ist auferstanden. Sind wir zu schnell hier. Jesus ist auferstanden. Jesus lebt. Und das hat ja ganz praktische Auswirkungen. Jesus lebt, also zum Beispiel, er ist da. Er ist da, er ist lebendig. Wir sehen ihn zwar nicht, aber er ist hier. Wir können mit ihm reden, wir können von ihm hören. Er ist einfach gegenwärtig. Und das hatte ja mal zunächst auch eine große Veränderung im Art, wie man Glauben lebt. Zum Beispiel, Jesus ist jetzt das Opfer. Vorher waren oft diese alttestamentlichen Opfer nötig. Zu sagen, Jesus ist jetzt das Opfer und durch die Auferstehung wird es auch bestätigt. Das Sterben von Jesus war ganz anders wie alle anderen Tode vorher. Jesus starb ohne Sünde. Das heißt, ohne Sünde eigentlich ja gar kein Sterben. Wenn er freiwillig stirbt, kann er etwas tun, was wir alle nicht tun können, nämlich alle Schuld der Welt auf sich nehmen. Und das schreibt der Jesaja wunderbar. Er sagt, doch er, Jesus, wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt. Er wurde bestraft für uns. Und wir haben nun Frieden mit Gott. Durch seine Wunden sind wir geheilt. super. Also das, was im Paradies sozusagen kaputt ging, ist jetzt wieder heil gemacht, aber noch nicht für jeden Einzelnen in dem Sinn automatisch, sondern zu sagen, okay, es gibt jetzt eine Möglichkeit, dass wir unsere Sünden wegbekommen. Dass das, was uns von Gott trennt, wegkommt. Und das hat Jesus jetzt hauptsächlich deshalb gemacht, weil Gott Interesse hat an dir und an dir und an dir, an jedem von uns. Also Gott ist sozusagen in Vorleistung, hat gesagt, also ich habe wirklich Interesse, mit jedem Menschen wieder diesen paradiesischen Du-auf-Du-Zustand herzustellen, zumindest auch jetzt schon so gut, wie es geht. Und deshalb ist Jesus gestorben. Jesus kann dann sagen, okay, die Sünde ist weg. Durch die Vergebung, durch den Glauben. Sagen wir mal so lässig, durch den Glauben. Vielleicht auch nicht mehr alles ganz selbstverständlich, was es dann heißt. Ja, wie glauben, was glauben. Also ich finde es ganz einfach, nach wie vor, zu sagen, ich glaube es einfach. Also ich glaube einfach, dass Jesus gelebt hat, dass Jesus gestorben ist, auferstanden und dass ich dadurch Vergebung der Sünden habe. Und also mir hat mal als Kind gesagt, da würde ein einfaches Gebet genügen. Ja. Also meine Eltern, die waren damals nicht gläubig, die konnten mir es nicht sagen, aber die Schwester Marianne, na, die hat gesagt, ein einfaches Gebet genügt. So nach dem Motto, Jesus, ich glaube an dich, ich will gern mit dir leben und bitte dich um die Vergebung meiner Sünden. Also das habe ich als Grundschüler schon kapiert und habe das so gemacht. Und zu sagen, jawohl, ich möchte nämlich da auch dabei sein, bei dieser ersten Stufe, der Tod ist überwunden, den geistlichen Tod zu überwinden, nicht mehr ohne Jesus zu leben, sondern mit Jesus. Und ich muss sagen, das hat echt schon super viel gebracht. Dem Tod ist die Macht genommen. Also ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau den Tag, aber ja, ist jetzt 45 Jahre her wahrscheinlich, zu sagen, aber seither ist was anders. Das habe ich als Kind vielleicht noch gar nicht so dramatisch wahrgenommen, aber schon damals als Kind war was anders, mit Jesus zu leben, zu beten, Orientierung zu haben an seinem Wort, mit den anderen in der Jungschar sich zu treffen, auf die Freizeiten zu gehen, so in der näheren Umgebung. Das hat einen Unterschied gemacht. Und der Paulus, da habe ich nämlich vorher bloß den halben Vers gelesen, der sagt nämlich auch, was es für einen Unterschied macht. Die Sünde wird mit dem Tod bezahlt, da habe ich ja vorher aufgehört. Gott aber schenkt uns in der Gemeinschaft mit Christus, unserem Herrn, das ewige Leben, das schon jetzt beginnt und niemals aufhören wird. Sensationell. Das habe ich als Kind noch nicht ganz kapiert. Aber es ist so, wir leben jetzt schon ewig. Und der Tod, wie soll ich sagen, ist nur so ein Übergang vom jetzt schon gültigen ewigen Leben in eine andere Sphäre, wo das ewige Leben weitergeht. In der Ewigkeit, wie wir so sagen. Also, ich hoffe, dass es für uns alle gilt, zu sagen, jawohl, wir haben den ersten Tod überwunden. Diesen geistlichen Tod. Wir sind da dabei. Wir glauben das auch, weil das zieht ja automatisch nach sich. Das, was ich da vorhin als drittes aufgelistet habe, dieser ewige Tod, wo man sagt, das eigentlich das Allerblödste im Leben ist, ich sage mal nicht hier ohne Gott zu leben, sondern die Ewigkeit ohne Gott zu verbringen, weil da nimmt es gar kein Ende mehr. Zu sagen, aber der ewige Tod ist überwunden, weil wir dann mit Jesus leben dürfen. Können wir uns jetzt vielleicht oft noch gar nicht so vorstellen, was es eigentlich heißt, aber wenn wir es uns einfach mal alles so gut vorstellen, wie es uns irgendwie möglich ist, dann sind wir wahrscheinlich noch nicht mal bei 10%. Also das heißt, es wird noch viel, 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 viel besser. Aber menschlich sind wir halt da manchmal begrenzt. Es macht einen Unterschied. Es macht einen Unterschied, ob man sagen kann, freut euch, das Grab ist leer, er ist auferstanden, dem Tode ist die Macht genommen. Manche kennen diesen jungen Mann, Philipp Mickenbecker ist schon zu Lebzeiten sehr bekannt gewesen, weil er immer so mit Badewanne irgendwelche so verrückten Sachen gebastelt hat und hatte da schon sehr viele Follower, wie man so sagt, Real-Life-Guys, die mit seinem Zwillingsbruder das zusammen gemacht. Und der ist leider mit 16 bereits zum ersten Mal an Lymphdrüsenkrebs erkrankt. Wurde dann besser, kam nochmal, wurde nochmal besser, dann kam es nochmal mit 24. Und da ist er leider dann auch dran verstorben. Gleichzeitig war er ein unheimlich großes Zeugnis für den Glauben. Zu Lebzeiten, aber auch im Sterben. Also er konnte dann, als man dann auch mal wohl gemerkt hat, jetzt nützt alles nichts mehr, es wird dem Ende zugehen, sagen, und ich fand das trotzdem beeindruckend, mir reicht auch, wenn Gott mich im Himmel gesund macht. Mir reicht auch, wenn Gott mich im Himmel gesund macht. Also ich fand das trotz allem, ich habe in meinen Kämpfen beschrieben, das ist jetzt nicht die Frage, aber trotzdem auch irgendwie eine Haltung, zu sagen, also gut. Ich meine, jemand mit 24, na, da könnte ich auch sagen, das darf doch nicht wahr sein. Und das war auch ein Gedanke. Aber wenn jemand sagt, ich komme aber noch einen Schritt weiter und kann sagen, ich freue mich auf den Himmel, da bin ich wieder gesund, völlig wiederhergestellt. Es macht einen Unterschied, wenn man stirbt, wenn man im Glauben stirbt. Und vielleicht hast du das auch schon erlebt, zu sagen, ja, da war ich auch dabei, als jemand gestorben ist, vielleicht von deinen Angehörigen, und sagen, es hat einen Unterschied gemacht. Es hat einen Unterschied gemacht, zu wissen, das ist jetzt nicht das Ende, sondern eine Durchgangsstation zum ewigen Leben, das bei Jesus jetzt weitergeht und da nie enden wird. Und was ich finde bei der Auferstehung, das können wir sagen, ah, das ist so eine Treppe in den Himmel, man könnte es aber auch andersrum sehen. Das ist eine Treppe vom Himmel zu uns. Also meines Erachtens, wir haben jetzt schon echt unheimlich viel, wenn wir zum Glauben kommen und dadurch Anteil an der Auferstehung haben. Dann haben wir nämlich ein Stück Paradies schon heute. Schon heute. Jesus lebt, ich habe es vorher schon mal gesagt, und deshalb ist Jesus ganz nahe. Wir können unsere Anliegen zu Jesus bringen. Jeden Tag mit ihm wie mit einem Freund reden. Wir können auch sicher sein, dass Jesus unser Innerstes kennt, obwohl ich das ja noch gar niemand gesagt habe. Weil ich sage, naja, muss ja nicht jeder alles wissen. Aber zu sagen, hey, es gibt jemanden, der kennt mein Innerstes durch und durch. Und das ist nicht bedrohlich, sondern das ist tröstlich. Wir können von ihm hören, er teilt sich mit. Er teilt sich mit. Vielleicht heute Morgen, vielleicht durch die Lieder, vielleicht durch die Natur, vielleicht durch einen Menschen, wie auch immer. Er teilt sich mit. Es ist leider so, dass natürlich der Sündenfall unser Leben immer noch prägt. Also Arbeit macht immer noch Mühe, das wird auch morgen so sein. Ich würde euch ja gern was anderes sagen. Aber morgen wird die Arbeit wieder Mühe machen. Aber nichtsdestotrotz, Jesus ist uns nahe, er mildert oft auch schwierige Umstände, hilft ihn durch und schafft oft genug auch Besserung. Und das führt zum Letzten, zu sagen, Jesus ist der Herr. Jetzt kann man sagen, ja, vielleicht hat er jetzt aus melodischen Versmaß irgendwas Gründendes zweimal singen lassen. Weiß es nicht, ich habe nicht mit ihm gesprochen. Aber ich fand es gut, dass es zweimal steht, weil ehrlich gesagt geht es oft so unter. Also Jesus ist auferstanden, der Tod ist besiegt. Alles super. Und er sagt dann noch, Jesus ist der Herr. Das kommt nämlich mit dieser Auferstehung auch zum Ausdruck. Zu sagen, nicht irgendwann mal, wenn ich gestorben bin und in der Ewigkeit bin, sondern jetzt auch schon. Jesus ist der Herr. Eben auch, der Tod ist nicht mehr der unbarmherzige Herr unseres Lebens. Auch nicht mehr die Folgen des Sündenfalls sind irgendwie die Endstation, unter denen wir halt nur sinnlos zu leiden haben. Und nicht die Sünde ist der Sieger in meinem Leben, sondern die Vergebung ist noch viel größer. Auch nicht verschiedene gottlose Mächte. Also ihr habt ja da ein strammes Fastenprogramm, also in jeder Woche. Ich könnte nicht mitmachen. Aber ehrlich gesagt, ich habe mal gut, eine Woche zum Beispiel die Nachrichten deutlich zu reduzieren. Ne? Weil das macht einem irgendwie immer deutlich, irgendwelche gottlosen Mächte sind so überall irgendwie am Wirken. Ja, vordergründig schon, hintergründig aber nicht, weil Jesus die Sache zum Ziel bringt. Wenn ich mal noch persönlicher werden darf, auch nicht deine Krankheit ist der Herr über dein Leben, obwohl sie das vielleicht zu sein scheint, weil sie so viel eingrenzt. Nee, Jesus ist der Herr, auch nicht deine Familiengeschichte, wo du sagst, ah, da kann ich halt nicht ausbrechen. Ja, wir stecken alle in unseren Familiengeschichten drin. Und trotzdem zu sagen, Jesus ist auch da der Herr. Und du bist auch nicht irgendwie schicksalhaft den Fehlern deiner Vergangenheit ausgeliefert, die sich jetzt so als Herren ausspielen, ja, wenn wir damals, sondern zu sagen, nee, auch da ist Jesus der Herr. Am Ende steht es tatsächlich ganz bewusst, und ich denke bewusst auch zweimal da, Jesus ist der Herr, Jesus ist der Herr, er hat es durch seine Auferstehung bewiesen. Nichts konnte ihn im Grab halten. Jesus ist der Herr der ganzen Weltgeschichte und bringt auch dich zum Ziel. Und genauso sicher, wie Jesus auferstanden ist, gilt auch für dich das Angebot der Auferstehung. Ich sag's nochmal, dass jeder von uns, egal wo er jetzt gerade steht, sagen kann, und ich sage auch ja, ja zu diesem Jesus, damit ja zu dieser Auferstehung, ja zu diesem neuen geistlichen Leben und ja zu einer Zukunft, die bei ihm eine unendliche Fortsetzung findet. Deshalb können wir wirklich sagen, freut euch, das Grab ist leer, weil da unheimlich viel für uns drinsteckt. Amen. Ich bete noch. Ja, danke, lieber Jesus, dass du der Herr bist. Und manchmal scheint so viel an uns rumzuzerren und zu ziehen und so viele Dinge spielen sich irgendwie als Herr auf, weil sie uns bestimmen oder bestimmen wollen. Aber schön, dass wir sagen dürfen, nein, einer steht noch drüber. Drüber über die, all dem, was einfach das Leben auch ausmacht. Und das bist du. Du bist auferstanden. Du bist der Herr auch unseres Lebens. Und ich möchte dich einfach bitten, dass uns das allen immer wieder neu deutlich wird. Und dass wir mit dieser Haltung auch die Herausforderungen unseres Lebens angehen, die einfach oft genug vom Sündenfall geprägt sind. Ja, Vater, ich danke dir, dass die Möglichkeit besteht, mit dir zu leben, dass wir teilhaben an deiner Auferstehung und es einen Unterschied macht. Ja, Vater, ich möchte dich einfach bitten, auch in dieser Passionszeit, wenn wir jetzt auf Ostern zugehen, dass es schon durchstrahlt und Ostern umso schöner macht. Amen.